Pfingsten ist ja immer so der einzige Termin im Jahr, bei dem selbst eine Gemeinde, bei der nicht jeden Sonntag das Pfingstwunder gepriesen wird, wo man mal dann so richtig in aller Ruhe und es auch erwartet wird, über den Heiligen Geist sprechen kann. Nun, ich habe mich jetzt zuerst mal mit dem Heiligen Geist über das Thema unterhalten, auf meine ganz eigene, eher maulfaule Art. Das ist dann ungefähr bei uns zu Hause, wenn das Kaninchen ein Ohr hochhebt, ob es was zu fressen gibt. Und ich hatte so den Eindruck, dass der Heilige Geist in seiner bescheidenen Art möchte, dass ich über die Gemeinde predige. Ich glaube aber, das ist nicht weiter schlimm, weil in diesem Fall beides zusammenfällt und ihr zwei Predigten zum Preis von einer bekommt. Denn es gäbe die Gemeinde ja nicht ohne den Geist. Das Feuer des Heiligen Geistes war die Initialzündung für die erste christliche Gemeinde. Wir haben es ja gerade gehört. Sehr zum Schrecken der Feuerwehr lässt sich auf den wartenden Jüngern in Jerusalem der Heilige Geist nieder in Gestalt flammender Zungen. Daraufhin predigt Petrus ebenfalls mit flammender Zunge und wie es dann weitergeht, das erstaunt mich nicht nur, das fordert mich heraus. Die Geschichte der ersten Gemeinde geht so. Als sie aber das hörten, also dazwischen lasse ich es ein bisschen weg, die ganze Predigt von Petrus, sonst hättet ihr drei Predigten zum Preis von einer. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten es aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Das hörte man der Lobpreisleiter gern. Und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das Erste, was mich da erstaunt und herausfordert, ich gebe es ja zu, ist, wie viele Menschen sich da auf einen Schlag bekehren und das noch dazu durch eine Predigt, bei der ich, in meiner unbescheidenen Art, Petrus dringend empfohlen hätte, daran noch etwas rhetorisch zu feilen. Ich hätte vielleicht nicht so viel am Bibelwissen vorausgesetzt wie er, ich hätte vielleicht etwas mehr erklärt, hätte versucht, weniger provokant zu sein, aber hey, was soll ich machen? Bei seiner Predigt bekehren sich 3000 Leute und meine ist oft am nächsten Sonntag vergessen. Das ist schon eine gute Quote. Wenn Neid keine Sünde wäre, die ich ungern zugebe, würde ich bekennen, dass ich da voll neidisch bin als Prediger. Und fast vermuten, er hatte ein bisschen Rückenwind durch den Heiligen Geist. Was mich aber noch mehr erstaunt und herausfordert und noch dazu erschreckt, ist, wie es dann weitergeht. Ich meine, da wird die Urgemeinde, von der wir immer behaupten, sie sei unser aller Vorbild, geschildert wie eine Prä-Hippie-Kommune. Alle aber, die gläubig waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Also ganz ehrlich, das klingt mehr nach Jesus People als nach einer nüchternen Baptistengemeinde. Mehr nach Kommunismus als nach Schafe Gottes, Häuslebauern tapfer auf die Herrgott schaue. Ich weiß nicht, ob ich mich da wohlgefühlt hätte. Ich weiß noch weniger, ob ich damit überhaupt mithalten könnte oder wollte. Als ich als junger Mann, langes her, zu Jesus fand und damit auch zur Gemeinde, zwangsläufig, war ich begeistert von der Gemeinschaft, die ich dort vorfand. In meiner Teenagerzeit empfand ich Einsamkeit als mein Hauptproblem und darum war ich voll geflasht von den vielen Leuten, die sich mit mir abgaben, sich Zeit für mich und meine Probleme nahmen, mich im geistlichen Leben an die Hand nahmen. Und ich bin ihnen auch heute dankbar dafür. Ich habe viele gute Gemeinschaftserfahrungen damals gemacht. Zugegeben, auch einige ernüchternde, aber die guten überwiegen bis heute. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich heute, auch weil die Gemeinde wächst, sicher, manchmal überfordert bin. Wie hieß der gleich nochmal? Was hat er für ein Problem gehabt? Und ich kann schon rein zeitlich nicht mit jedem so einen intensiven Kontakt haben und auch nicht jeder Erwartung entsprechen. Manche haben völlig andere Frömmigkeitsstile als ich. Das beißt sie schon gelegentlich ein wenig. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich auch meine Grenzen habe. Und manchmal auch diese Grenzen brauche. Vielleicht geht es ja anderen, auch Leuten unter euch hier, auch so ähnlich. Gemeinde ist schön, aber ab und zu ist man ein bisschen Abstand dran. Täglich miteinander abhängen wie in der Urgemeinde ist nicht unbedingt jedermanns Bedürfnis. Und wie immer, wenn man in der Bibel auf etwas stößt, das das Denken anstößt, duckt man sich erstmal und sagt, aua, und hat ein paar Fragen. Ist, was Lukas in der Apostelgeschichte berichtet, eine besondere Situation? Wäre doch ein guter Ausweg, oder? Erste Liebe, erste Begeisterung, gepusht von der Naherwartung, der Herr kommt bald wieder. Kann man sich vorstellen. Soll man sich dann also dazu denken, okay, das pendelt sich wie bei frisch Verliebten bald wieder aufs Normalmaß ein. Hat es ja auch getan. Das war einfach eine besondere Zeit, auf die wir dann manchmal so schauen, wie auf so heile Weltfilme, die wir gelegentlich gern gucken nach einem stressigen Tag, die aber weit weg sind von unserer Lebenserfahrung. So weit, dass sie genauso gut im Weltraum spielen könnten. Das Evangelium als Telenovela, hohe Einschaltquoten, aber wenig Lebensbezug, hat eigentlich ja doch nicht so viel mit uns zu tun, diese Geschichte der Urgemeinde, kann man ja so sehen. War ja auch tatsächlich eine besondere Zeit. Allerdings keine heile Weltzeit, sondern eine Zeit des Umbruchs. Eine Zeit, in der die Heilung der Welt begann. Und soweit ich es wahrnehme, ist es bis heute auch noch nicht abgeschlossen. Und deswegen glaube ich, dass diese besondere Intensität an Beziehungen in der Urgemeinde notwendig war. Ohne die wäre es nicht gegangen. Trotz dem schönen Startschuss mit den vielen Bekehrungen. Unter denen, die Petrus zugehört haben, waren, wir haben es gerade schon gehört, Parther, Meder, Elamiter, wo auch immer die ansiedeln, und die wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien. Ich weiß nicht, wo ihr zuletzt in Urlaub war, ich könnte Ägypten, ja okay, das könnt ihr mir vorstellen. Und in der Gegend von Kyrene in Libyen, ein Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Also Leute aus allen Völkern, ein Gemisch höchst unterschiedlicher kultureller Hintergründe. Das kann ja durchaus spannend sein. Und ich vermute mal, dass sich am Pfingsttag vielleicht dann nicht nur die einheimischen Juden bekehrten, auch wenn die vielleicht den Löwenanteil ausmachten, sondern auch aus diesen Bevölkerungsgruppen ein ganzer Teil dabei war. Und aus Fremden und Einheimischen in kürzester Zeit eine funktionsfähige Gemeinschaft zu machen, ich sage jetzt mal das Schlagwort Integration, was gerne so auf den Tisch geschmissen wird, da war, so glaube ich, dieses intensive Zusammenleben notwendig. Auch dieses familiäre Miteinander, das ja bei uns als christliche Gemeinschaft immer mit angelegt ist, indem sich Gott als Vater offenbart und wir einander deswegen als Geschwister ansprechen. Und für beide Gruppen, die Einheimischen wie die Fremden, war es wichtig, in dieser neuen Gemeinschaft etwas zu finden, das einer Familie entsprach. Denn mit ihrem Bekenntnis zu Jesus flogen sie ja nicht selten aus ihrer bisherigen heimatlichen Gruppe raus, auch aus ihrer Sippe. Dein neuer Gott ist ein Jude? Wie? Du gehst jetzt einen Gekreuzigten anbeten? Oh, tschüss. Während bei uns das Sippendenken heutzutage zugunsten eines zunehmenden Individualismus eher abnimmt, damals und auch heute noch in manchen Gebieten der Welt ist es das vorherrschende Denken. Zum Beispiel immer noch im nahöstlichen Raum. Der Einzelne ordnet sich der Gruppe unter. Weicht er von ihr ab, fliegt er raus. Wenn sich ein arabischer Moslem zu Jesus bekehrt, hat er nicht nur all jene Moslems am Hals, denen das aus religiösen Gründen nicht gefällt, sondern in der Regel auch seine eigene arabische Sippe, deren Stabilität und Struktur durch diese Abweichung, durch dieses Ausbrechen in Gefahr ist. Daher auch die Warnung von Jesus an die, die sich für ihn entscheiden, ganz individuell entscheiden, dass das durchaus Ärger mit der Familie bedeuten kann. Ich kann mich an den Zoff noch erinnern, aber gut, ich bin nicht aus dem Haus rausgeschmissen worden. Wir lesen in Matthäus Kapitel 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, so sagt Jesus, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, also Trennung. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, seinem Vater und die Tochter mit der Mutter, und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Fällt ja ein bisschen aus dem Rahmen von dem, was Jesus sonst so sagt über Liebe und Frieden und Happiness, aber an der Stelle ist es recht realistisch. Du kannst Ärger kriegen mit deinem klaren Bekenntnis, vor allem wenn du aus dem Sippenverband ausbrichst. Das ist realistisch. Und wenn du wegen deines Glaubens aus deiner Familie ausgestoßen wirst, dann brauchst du eine neue. Keiner steht gern allein da. Von daher, diese große Sehnsucht von Christen aus anderen Kulturen, hier bei uns Gemeinde als Familie zu erleben. In einer Intensität, wie wir sie oft selber gar nicht kennen. Das ist meistens nicht unsere Art zu leben und zu denken. Wir sind viel, viel langsamer darin, uns für andere zu öffnen. Sogar für Deutsche. Wenn man so im interkulturellen Seminar, da hieß es immer, okay, der Deutsche, der bleibt dir ein Leben lang treu, aber bis du ihn mal so weit hast, das dauert. Fremdenfamilie zu werden, ist eine Herausforderung, die seit Pfingsten an uns gestellt ist und die brandaktuell geblieben ist. Vor allem, weil nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch unsere Gemeinden kulturell immer bunter werden. Das ist bereichernd, aber es ist manchmal auch brutal anstrengend. Und oft habe ich persönlich das Gefühl, dem nicht genügen zu können. Wir sind ja in Landshut, in der Gemeinde, bunt gemischt. Und damit meine ich nicht nur Bayern und Preußen, sondern auch Japaner und Ungarn und Rumänen und Russlanddeutsche und was auch immer, Nigerianer. Und das ist schön, aber es ist auch anstrengend. Und es sind ja nicht nur die Christen aus anderskulturellen Hintergründen, die von der Gemeindefamilie oft noch viel mehr erhoffen als ich. Dieser familiäre Aspekt, den die Bibel ja immer wieder betont, der hat auch Anziehungskraft auf die aus unserer Kultur, die sich nach gesunden Familienbeziehungen sehnen, gerade weil sie sie selber so nie erlebt haben. Auch da sind wir herausgefordert. Können wir das leisten? Väter zu sein für die Vaterlosen? Brüder und Schwester den Einzelkindern, mütterlichen Trost denen geben, deren leibliche Mutter, naja, sagen wir es ein bisschen abgespaced war. Und was, wenn nicht? Wenn wir daran scheitern oder gar nicht Zeit und Luft dafür haben, kommen uns da nicht ganz schnell Zweifel, wo wir da überhaupt dazu berufen sind oder ob es da nicht vielleicht viel Berufenere gibt als uns, ob dieses Bild der heilsamen heiligen Familie überhaupt noch passt in diese unsere Zeit, kann man verstehen. Keiner von uns scheitert gern, auch nicht darin, ein guter Christ zu sein. Und wenn wir als Maßstab des guten Christens oder guten Gemeinschaftslebens die Urgemeinde als Messlatte sehen, wer springt denn so hoch? Welche Gemeinde kommt denn dahin? Bewirkt das nicht eher Frustration als Inspiration? Aber, dazu mein Gedanke, nur deswegen, weil mich etwas herausfordert, weil es mein Niveau, meine Kapazitäten übersteigt, ist ja deswegen noch lange nicht falsch. Gottes Liebe beispielsweise ist größer als meine Liebe. Verrate es nicht meiner Frau. Das macht sie nicht weniger wahr. Das Beispiel der ersten Gemeinde zeigt uns eine Form des Zusammenlebens auf, von der wir sicher weit entfernt sind als deutsche Christenheit. Das heißt aber nicht, dass wir so einfach so abtun können als zeitgemäß oder unzeitgemäßes damaliges heilsgeschichtliches Phänomen. Dass ich zum Beispiel im Grunde meines Herzens ein Einzelgänger geblieben bin, dass ich selber schon, muss ich zugeben, stark individualistisch denke, macht mein Gliedsein im Leib Christi, meine Berufung in die Gemeinschaft nicht weniger wahr oder weniger notwendig. Es zwiebelt mich halt nur. Ich brauche immer wieder so Denkanstöße, wo ich dann merke, ah Mensch, ich brauche das Wir. Und du, denke ich, brauchst es auch. Denn es ist schon in unserem Menschsein angelegt. Wie gesagt, keiner ist gern allein. Wir sind berufen zum Wir. Im Johannesevangelium wird uns vom letzten Abendmahl berichtet und davon, wie Jesus versucht, seinen Jungs nochmal das Wichtigste ins Herz zu schreiben, solange er dafür noch Atem hat. Und dann betet er auch noch für sie. Und wer genau hinguckt, merkt, und der betet auch gleich mit für uns. Ich bitte aber nicht allein für sie, also die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Willkommen im Club. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wer denkt, ich habe sich das ausgedacht, steht auf Johannes Kapitel 17, Vers 20. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. So was nimmt man immer gerne, aber dann kommt's, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich habe nicht den Eindruck, dass Jesus uns da vom Haken lässt. Wir sind berufen zum Wir. Und zwar zu einem Wir mit einer geistlichen Qualität, mit einer spirituellen Dimension. Damit dieses Wir hineinspricht in die Kultur, in der wir leben. Damit die Welt Gott erkennt dadurch. Und ich sage euch wahrlich, unsere Gesellschaft braucht dieses Wir. Aus meiner Sicht dringender denn je, denn sie zerfällt in immer kleinere Bestandteile. Gewiss, es gibt durchaus eine große Sehnsucht danach, nach diesem Wir. Dass beim Fußball das Sommermärchen damals so gefeiert wurde, lag ja nicht nur an den fußballerischen Leistungen, sondern mindestens ebenso an dem damit vermittelten deutschen Wir-Gefühl. Warum soll immer nur die Italiener kollektiv jubeln? Das können wir doch auch. Ein bisschen alberner wurde es dann bei Wir sind Papst, okay, aber immerhin soll der Papst ja stellvertretend für viele stehen. Manchmal entspringt dieses Wir auch dem Widerstand. Wir sind das Volk. Das war im Aufbegehren gegen einen Staatsapparat, der immer das Kollektiv gelobt, aber gleichzeitig privilegiert drüberstehen wollte. Als dann das Volk kollektiv mit einer Stimme sprach, wurde es dann diesem Staatsapparat dann doch sehr unheimlich. Nachdem die Mauer fiel, zerfiel dann aber auch dieses Wir sehr schnell wieder in Einzelinteressen. Je globaler wir uns vernetzen, desto lauter wird der Ruf, so höre ich, nach neuen Mauern, Zäunen, nach Schutzzöllen und Grenzkontrollen, die unsere eigene kleine Welt beschützen sollen. Mit anderen Worten, das Wir ist gut, doch ich bin besser. Und wichtiger bin ich sowieso. Beziehungen sollen mir nützen, dürfen aber nichts kosten. Das Hohelied der Liebe ist nach wie vor im Radio in voller Sendebreite. All you need is love. Oh, ich singe es nicht, passt. Und trotzdem, die Scheidungsrate steigt. Weil zwei Ichs zu addieren noch lange kein Wir ergibt. Weil sich kaum wer zurücknehmen mag zugunsten des Gemeinsamen. Es wird ganz gerne noch kirchlich geheiratet. Aber wenn der Pfarrer da mal so ganz vorsichtig fragt, ob sie vielleicht noch ein paar Tipps bräuchten bezüglich der Ehe, dann trifft er auf taube Ohren. Die gelten als nicht mehr zeitgemäß. Pfarrer, ist ja okay, du meinst es gut, aber ich weiß es besser. Ja, 2 Jahre später sind sie geschieden, super. Auch die politische Landschaft fragmentiert sich immer mehr. Parteien drehen sich statt um ihre Inhalte, um Machtanteile und Wahlerfolge. Konsens zwischen ihnen wird kritisch gesehen und gute Ideen von anderen können nicht wirklich gut sein. Die Bereitschaft zum Ehrenamt nimmt ab. Viele Vereine merken das ganz leidvoll, auch ganz wichtige Vereine, Feuerwehr oder so. Und auch der Respekt vor ihnen nimmt ab. Wer sich freiwillig einschränkt zugunsten der Gemeinschaft, der hat doch einen an der Klatsche. Selbstverwirklichung hingegen wird großgeschrieben. Unterordnung. Sowas ist überholt. Lieber ist man sein eigener Chef in seiner eigenen Ich-AG. Das ist der Trend in unserer Gesellschaft. Und hier ist die Gemeinde berufen, Gegenbeispiel zu sein. Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Denkt anders. Früher ging es mal um die Fragen der Kleidung, ob man tanzen kann oder so. Es heißt, denkt anders. Nicht eure Wertmaßstäbe sollen anders sein. Eure Beziehungen sollen anders sein. Doch man muss mal ehrlich fragen, beeinflusst uns als Christen dieses Denken der Gesellschaft, in der wir leben, nicht auch? Prägt es uns nicht manchmal mehr, als wir sehen? Betonen wir nicht auch ganz gerne mal das Individuelle des Glaubens? Gerade das Evangelikale, manchmal so sehr, als wäre unsere Entscheidung zur Bekehrung das Ausschlaggebende und Jesus am Kreuz war nur die Vorstufe dessen. Ich habe mich bekehrt. Moment mal, war das nicht so ein Gemeinschaftswerk mit dem Heiligen Geist und das Kreuz die zentrale Voraussetzung? War das nicht ein Wir von Vater, Sohn, Geist und dir? Wo das Wir aus dem Gemeindeleben verschwindet, wird es wirr. Welche Wir-Erlebnisse haben wir überhaupt noch im Gottesdienst? Viel ist ja perfekt organisiert. Bei uns ist schon sehr stark der Trend, immer noch alles noch mehr zu können, perfektionieren. Und der Moderator muss das und das und das, muss er auch noch können. Und naja, man kann es auch übertreiben. Was haben wir an Wir-Erlebnissen noch? Nun, da wäre das gemeinsame Singen. Sofern es denn noch gemeinsam zu nennen ist. Oft sind es ja inzwischen Ich-Lieder. Ich preise dich, ich liebe dich, Herr und so. Die sind alle nicht schlecht, fördern aber doch auch wieder eher eine Ich-Haltung. Und die merkt man schon manchmal. Ich singe mit, wenn das Lied meine aktuellen Gefühle wiedergibt. Oder meine aktuelle Theologie. Oder ich lasse es halt über mich ergehen. Oder gehe gar raus, wenn mir das Lied zu alt, zu neu, zu fremd, zu abgenudelt, zu charismatisch oder zu brüderlich ist. Nicht nur aufgrund mangelnder Musikalität finden wir selten seine Einheit im Gesang. Manchmal liegt es auch daran, dass wir es gar nicht mehr als Wir-Aktion ansehen. Na gut, bleibt uns ja immerhin noch das Abendmahl. Die klassische Wir-Aktion schlechthin. Wir trinken aus einem Kelch, wir essen von einem Brot. Aber auch das zersplittert uns zusehends. Der Kelch in kleinen Einzelkelchen, das Brot in kleinen homöopathischen Brocken. Die Gründe dafür verstehe ich durchaus und finde sie im Praktikablen auch meist sinnvoll, aber trotzdem ist unser Abendmahl, so wie wir uns feiern, doch manchmal fast mehr ein Bild für Vereinzelung als für Gemeinschaft. Bei uns in der Landshuter Gemeinde haben wir zeitweise versucht, auf so viele individuelle Wünsche zu achten, dass über hier den Saft hin und dort den Wein, hier Kelch, dort Näpfchen, das alles zu organisieren, dann doch irgendwo so ein bisschen der Geist des Abendmahls und das Verbindende verloren ging. Gut, wir haben uns nicht über veganes Abendmahl gestritten, aber immerhin. Ist damit nicht ein falsch verstandener Individualismus längst angekommen in der Gemeinde? Und ich sage bewusst ein falsch verstandener, denn Gott hat uns ja auch ganz bewusst individuell geschaffen. Keine 2 Fingerabdrücke sind gleich, geschweige denn zwei Menschen. Da ist viel Raum für Individualität. Aber er hat uns eben auch zueinander hin geschaffen, dass wir einander ergänzen. Er hat uns zur Gemeinschaft hin konstruiert. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat uns das Ich gegeben, damit es ein Du findet und sich mit ihm gemeinsam in ein Wir einfügen kann. Klar, ich höre schon, da kann man theologisch dann wieder diskutieren, hat denn Gott nicht auch so Einzelpersonen ganz individuell berufen mit einem besonderen Auftrag und als Wächter der Gemeinde? Und ist okay. Klar, Gott berief auch Einzelne, beispielsweise Abraham, später Abraham, wie ist er dann? Berief Abraham heraus aus seiner Sippe. Aber wozu? Er berief ihn dazu, dass er ein neues Volk gründen konnte. Wieder ein Wir. Er berief Moses und verband sein Schicksal mit dem der Israeliten. Er berief Propheten und in all ihrer Einsamkeit galt ihr Einsatz doch allen. Um wen haben sie geweint? Nicht um sich, um ihr Volk. Wir denken manchmal, eine Person zu sein, eine Persönlichkeit, hätte was damit zu tun, uns von anderen abzugrenzen, uns von ihnen abzuheben, anders, besser, was auch immer zu sein. Dabei bedeutet das Wort Person eigentlich etwas ganz anderes. Es kommt aus dem Lateinischen, per heißt durch und sonare heißt klingen. Das heißt, eine Person im ursprünglichen Sinn ist also jemand, durch den etwas hindurchklingt. Person zu sein bedeutet also auch Resonanzraum zu sein für die Ideen anderer, statt alles abzuwehren, was nicht ich ist. Ich denke hier so an das Bild eines Orchesters, in dem jeder seine eigene Stimme hat, aber auch die Stimmen der anderen mit aufnimmt, ergänzt und auf ein gemeinsames klingendes Ganzes hinarbeitet. Und ja, ich weiß, das ist ein Wunschbild. Die Realität besteht aus täglichen mühsamen Proben, Missklängen und Scheitern, aus scheinbar unendlich vielen kleinen Schritten, täglich hier und da in den Häusern, wo die Jugendräume halt gerade sind, aus Fehler machen und aus dem Lernen heraus. Und doch, wir sind berufen zum Wir. Es gibt keine Alternative. Klar, wir scheitern daran, dieses Wir zu sein, das Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. Und vielleicht ist ja auch nicht alles daran, für uns dran oder zeitgemäß. Mag sein. Vielleicht versagen wir im Vergleich. Aber, Leute, scheitern ist nach dem christlichen Glauben nicht das Ende, sondern ein notwendiger Schritt. Ohne Sündenerkenntnis keine Vergebung. Dazu muss man erstmal sündigen, ne? Oder? Nein, kein Vorschlag für euch. Ohne Wunde keine Heilung. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Was haben die Jünger an Jesus gesehen? Die dachten, es wäre alles gescheitert, als Jesus am Kreuz war. Es war aber der Anfang von dem, wo es richtig losging. Und ist es in einer Gesellschaft wie der unseren nicht an der Zeit, wieder mehr Betonung auf die Gemeinschaft zu legen, auf das Miteinander, das Wir, diesen Aspekt durch unseren Umgang miteinander wieder zum Klingen zu bringen. Das schaffen wir nicht ohne den richtigen Geist. Wir machen viele Seminare, wir hören uns vieles an, wir lesen viele kluge Bücher und es wird auch vieles dann so, was im allgemeinen Leben funktioniert, auch ganz gerne auf die Gemeinde übertragen. Das hat seine Berechtigungen, aber es hat auch seine Grenzen. Manche denken zum Beispiel, geistliche Gemeinschaft braucht vor allem einen guten, charismatischen Anführer. Ein gutes Vorbild, also ein Pastor, der so alle mitzieht. Oder einen total fähigen Gemeindeleiter. Die Leute, die an Pfingsten auf den Heiligen Geist warteten, die hatten schon den besten Anführer von allen. Jesus selber. Und es gab trotzdem Quereleien unter ihnen. Ich suche Streit sogar vor Ort. Jesus selbst sagte, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Den Anführer außen ist eine Geschichte. Die Stimme, die dir drin spricht, ist eine andere. Der Geist Gottes lässt sich nicht ersetzen. Alle anderen Gemeinschaftsfaktoren finden wir auch in der Welt. Sie sind gut, sie sind nützlich, aber sie reichen nicht aus. Mit meinen Arbeitskollegen zum Beispiel teile ich gemeinsame Ziele, gemeinsame Arbeit und das gemeinsame Seufzen darüber schweißt uns zusammen. Das lässt sich ganz gut auch auf die Gemeinde übertragen. Auch als Gemeinde haben wir viel gemeinsame Arbeit vor uns. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie halten, alle halten, ja, nicht nur hören, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das klingt nicht nach einem Nebenjob, obwohl wir uns doch hauptsächlich ehrenamtlich darum kümmern. Sind wir froh, dass das geht. Da ist der Arbeit manchmal kein Ende, da gibt es organisatorische, diakonische, seelsorgerliche und liturgische Aufgaben in Masse und jede Art von Lehrtätigkeiten, vom Bibellehren bis zum Mülllehren. Und doch, wenn Gemeindeleben zur reinen Arbeitsbeziehung wird, dann genügt das nicht. Selbst wenn ihr eure Arbeit toll findet in der Gemeinde und andere auch, das merkt ihr spätestens, wenn ihr aus einem Dienst rausfallt, altersbedingt beispielsweise, und damit das darauf aufgebaute Beziehungsnetz sich auflöst. Also könnte man sagen, na gut, dann sind Freundschaften wichtiger. Sind also Freundschaften das A und O des Gemeindelebens? Ich glaube, dass Freundschaften unendlich wertvoll sind für ein soziales Netz, wie es eine christliche Gemeinschaft ist. Freunde in der Gemeinde zu haben, ist wichtig, ist auch mir wichtig. Mit einem meiner Gebetspartner teile ich nicht nur meine Sorgen und Nöte, sondern auch meinen schrägen Humor und kann mit ihm Filme gucken, bei denen die Mehrheit meiner geistlichen Geschwister sich vermutlich vor Heiligkeit das Lachen verkneifen würde. Aber was ist mit denen, die nicht meine Neigungen teilen? Was verbindet mich mit denen? Neigungen und Interessen zu teilen ist hilfreich und wichtig. Aber erwarte bitte nicht, dass jeder in der Gemeinde dein Freund wird. Damit setzt du dich und ihn unnütz unter Stress. Da sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Freundschaften sind wichtig, aber sie ersetzen nicht das große Geschenk von Pfingsten. All dies braucht es, aber es ist der gemeinsame Geist, der uns zusammenschweißt. Es ist der Geist der Einheit, der uns verbindet. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der uns hilft, unsere Ängste, unser Befremden im Umgang mit anderen zu überwinden. Und er ist auch der Geist, der sagt, du musst dich nicht größer oder kleiner machen, als du bist. Sei einfach du selber. Du musst nicht konkurrieren. Sei offen. Auch dafür, dass andere auch gesegnet sind. Super. Diesen Geist, den wünsche ich euch. Und diesen Geist, wir haben es vorhin gehört, den habt ihr auch schon empfangen. Dass ihr deswegen Urgemeinde Jerusalem, Außenstelle Puchheim werdet, bezweifle ich. Ich weiß auch nicht, ob das so notwendig wäre. Sich von anderen Gemeinden inspirieren zu lassen, ist völlig okay, aber sie kopieren zu wollen, geht ja meistens schief. Ihr sollt und müsst nicht Urgemeinde Teil 2 sein oder Willow Creek Teil 2, sondern eine vom Heiligen Geist angefeuerte Gemeinde Puchheim. Für Gott wäre das völlig okay. Das ist genug. Amen.